Ladies and gentlemen, welcome back. Zum Health Resolution Podcast und einer weiteren Episode, einer Episode, die ein Gespräch ist, ein Interview mit Jakob und Elisa, mit denen wir monatelang zusammengearbeitet haben und auch noch zusammenarbeiten. Und ich habe mir gedacht, die beiden haben zwei interessante Geschichten zu erzählen. Erstmal, was ihre Geschichte vor uns angeht und dann die Geschichte, die wir miteinander abgehandelt haben, wie wir miteinander zusammengearbeitet haben, was sich alles getan hat. Deswegen habe ich mit den beiden gesprochen und werde das jetzt hier in dieser Folge präsentieren, das Interview. Ich hoffe, dass viele Menschen das wieder hören, das als Inspiration nehmen, als einfach interessantes Gespräch wahrnehmen, beflügelnd wahrnehmen und Jakob und Elisa einfach gerne zuhören. Und natürlich mir, ich bin natürlich auch dabei in dem Gespräch. Also, let's go! Let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. Jakob und Elisa, könnt ihr mich hören? Good morning, herzlich willkommen zum Health Resolution Podcast.
Hallo.
Hi.
Hallihallo, ihr zwei. Wie geht's euch? Alles gut?
Alles gut.
Bei dir auch, Elisa?
Ja, alles super.
Ihr beiden, vielleicht könnt ihr mal ein, zwei Sachen zu eurer Person einfach sagen, was Wohnort und Alter angeht und was ihr in eurem täglichen Leben so fabriziert aktuell. Fang du an, Jakob. Starte du, Jakob.
Also, ich heiße Jakob, bin 25 Jahre alt. Wir wohnen beide in Kaiserslautern. Wir haben hier zusammen unser Studium gemacht. Also beide ganz normal. Wir kommen eigentlich aus der Nähe von Marburg. Das ist so in Mittelhessen, also relativ zentral in Deutschland.
Marburg ist doch eigentlich auch eine Studienstadt, oder? Warum habt ihr nicht in Marburg studiert?
Ich habe ein Semester in Marburg studiert. Ich habe davor Lehramt studiert, Sport und Spanisch ein Semester.
Hey, das wusste ich gar nicht.
Das erzähle ich auch nicht. Das war eine dunkle Phase.
War interessant, aber sehr interessant. Okay, erzähl weiter.
Und ich mache seit knapp 7 Jahre, habe ich mich schon lange, also auch davor für Schuhe interessiert und habe dann irgendwie auch so ein bisschen zum Handwerk gefunden, also zum Schuhe machen, wie Schuhe eigentlich hergestellt werden. Mhm. Und bin eigentlich deswegen, sind wir eigentlich weggezogen, weil es in Deutschland so einen Studiengang gibt, der heißt Leder- und Textiltechnik.
Ja.
Und da wird dieses ganze Thema behandelt. Und jetzt wohnen wir in Kaiserslautern. Das ist in Rheinland-Pfalz, relativ nah an der französischen Grenze.
Kaiserslautern kenne ich nur vom Fußball. Immer wenn wir da waren, wenn ich da gespielt habe, habe ich so gedacht, puh, ist nicht der attraktivste Ort jetzt vielleicht in Deutschland. Ist auch nicht, oder?
Nee.
Ist keine schöne Stadt, aber hat auch Vorteile. Die Mieten sind nicht so hoch.
Ja.
Ist relativ klein.
Ja, und man wohnt nicht so weit von zu Hause weg. Also. Ja.
Wie weit seid ihr von zu Hause weg jetzt mit dem Auto?
2,5 Stunden.
Ja, circa.
Seid ihr öfters mal in Frankreich eigentlich?
Wir waren schon ein paar Mal in Paris.
Ole.
Aber
Paris ja, ist Paris. Was sagt ihr generell zu Paris, was die Stadt angeht?
Sehr schön. Viel schöner als Mailand.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Mailand ist relativ industriell. Ja, Paris, ja. Wir waren vor kurzem auch noch da und Paris, muss ich sagen, ist einfach beeindruckend. Architektur, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Stadt, die so, bildhübsch.
Ja.
Voll. Jakob, wenn du sagst, du hast zum Handwerk gefunden, was heißt das? Also welcher Mensch findet schon heute noch automatisch zum Handwerk? Was hat dich daran begeistert oder was hat dich da hingezogen zu diesem Thema Schuhe? Schuhe, klar, ist für mich auch ein Thema gewesen in meinem Leben, vor allem als ich jünger war. Ich hatte mal so eine Phase, als ich so alt war wie du, vielleicht so mit 23, 24, da habe ich Nike Dunks gesammelt. Ja, wirklich, wirklich gesammelt. Da gab es damals immer so eine Gruppe auf Facebook, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und da war da so ein Zusammenschluss von Menschen, die auch sehr seltene Modelle im Angebot hatte und die verkauft haben. Weißt du noch, wie das heißt? Wie hieß denn das? Nando Raphael, mit dem habe ich zusammengespielt. Der hat mich da drauf gebracht. Und da habe ich mir auch...
so Gruppen, aber so hat es bei mir auch angefangen. Also wirklich mit Schuhe sammeln, so diese ganze Geschichte, Kultur. Aber irgendwann, weiß ich nicht, bin ich einfach weitergegangen und wollte was Eigenes dann irgendwie daraus machen. Ja. Und so ist es eigentlich entstanden.
Es ist total, ich finde es total krass, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich dir auch schon gesagt, dass man dahin kommt, also dass man dafür Begeisterung entwickelt und auch wirklich zu diesem Handwerk findet, finde ich total, total faszinierend. Weil ich es generell faszinierend finde, so handwerkliche Dinge selber machen zu können. Ob es jetzt Fliesenlegen ist, keine Ahnung, Putz auftragen ist, so ingenieurtechnische Dinge im Haushalt, aber halt auch eben dieses Handwerk, weil es halt immer mehr verloren geht, ne? Also wo wir hier in Italien sind zum Beispiel, hier gibt es unglaublich viel Handwerk noch. Handwerk und gerade auch in so Städten wie Florenz ist es beeindruckend, wie viele Läden es da noch gibt, gerade Herrenausstatter, die so wirklich so sind als, keine Ahnung, wären sie aus dem 19. Jahrhundert, alles selber gefertigt, Hüte, Anzüge auf Maß, Schuhe, vor allem Schuhe, Lederschuhe, was immer wieder total beeindruckend ist. Deswegen finde ich es total beeindruckend, was du da auch machst. Und das ist ja, du veränderst ja jetzt heute wirklich Schuhe. Also du customizest ja Schuhe. Das heißt, du machst die auf Anfrage, veränderst du Schuhe oder auch gemäß deiner eigenen Kreativität und demontierst die und baust quasi einen Sneaker, den es so vorher noch nicht gab.
Genau, ja.
Sag mal zwei, drei Sätze dazu, wie das normalerweise läuft. Wenn da jetzt so ein Schuh kommt, keine Ahnung, so ein klassischer Schuh, Nike Air Max, weiß, grün, rot. Und wie entsteht das? Ich meine, sind dann Kunden da, die sagen, ey Jakob, guck mal hier, ich will das Nike-Zeichen im Leoparden-Outfit haben? Oder wer gibt da den Ton an? Also bist du das beratend oder sind das meistens die Kunden, die sagen, so und so will ich das haben?
Ja, also das Konzept läuft eigentlich jetzt schon seit, ich glaube, knapp 2-3 Jahren so, dass ich mir wirklich die Ideen selber mache, also auch das Design. Ich arbeite immer auf einem Basismodell, das heißt, ich kaufe einen Schuh ein und modifiziere den in jeglichen Richtungen, aber alles nach meinen Vorstellungen.
Okay.
Heißt, wie du gesagt hast, Sohlenmodifikation, Stoffe einarbeiten, umfärben, dann lade ich das hoch, ob das jetzt auf Social Media ist oder ob das auf irgendwelchen Events ausgestellt ist. Und die Leute können dann aber auch nur diese Modelle dann erwerben. Also es gibt keine Kundenwünsche etc.
Okay, du kreierst quasi ein eigenes Portfolio und die Leute können sich da bedienen.
Genau, genau.
Das heißt, du sitzt in deinem kleinen Atelier da bei euch in der Wohnung wirklich an der Nähmaschine und mit so einem kleinen Schere, Messer und Nadel und Faden und baust Schuhe zusammen.
Ja, so in etwa.
Ja, das ist geil. Ich habe die Nähmaschine ja schon öfters gesehen, immer wenn ihr mit Laura die Bewegung gemacht habt, dann steht die Nähmaschine ja mit im Raum. Ich hab daraus übrigens ganz interessant, das wisst ihr noch gar nicht, weil wir ja gerade darüber reden, mit Laura auch, ich sag mal, Kundenrezensionen zu kommunizieren, was Menschen über das Programm gesagt haben und so weiter, habe ich so eine Testversion mit euch beiden gemacht und habe so ein Bild genommen, wie ihr in Meditation sitzt, am Ende der Bewegung mit der Nähmaschine im Raum und dem Schreibtisch. Total geiles, so szenisches Bild. Und deswegen weiß ich, wo die Nähmaschine steht.
Ja,
Kompliment auf jeden Fall. Für das, was du machst. Wir sprechen jetzt hier aber gerade nicht, weil ich irgendwie einen Schuhenauftrag geben will. Was aber auch mal interessant wäre, Jakob, da müssen wir vielleicht wirklich mal drüber sprechen, ob du mir nicht jetzt auch, ob es nicht mal an der Zeit ist, dass du mir auch so einen Schuh customizest. Da müssten wir mal wirklich drüber sprechen, ist vielleicht sehr interessant.
Ja, oder was auch mal, ich weiß nicht, ob du das schon mal behandelt hast in deinem Podcast, aber so Thema Fuß an sich jetzt gar nicht auf Schuh bezogen, sondern ich meine, theoretisch braucht keiner ja Schuhe.
Nein.
wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das ist ja eigentlich ein Konsum gut, voll, was man da erwirbt. Aber trotzdem trägt ja jeder Schuhe.
Ja, und absolut. Kann halt auch ein hübsches Konsumgut sein.
Ja, aber das ist auch schon super interessant.
Ja, absolut, absolut.
Der Fuß an sich.
Ja.
Hast du, weil ich glaube, wenige wissen, wie ein Schuh überhaupt gefertigt wird. Ob das jetzt auch in der Massenproduktion ist oder in der Manufaktur.
Ja.
Weil, das ist schon sehr, sehr komplex.
Ja. Ja, total interessant, absolut. Das ist so wie mit allen Themen, mit denen man sich nicht beschäftigt, ne? Man hat eigentlich keine Ahnung, was dahinter steckt.
Ja.
Ja, ja, das ist total, absolut richtig. Auch anatomisch, der Fuß ist ein total interessantes Thema, genau. was ein guter Anstoß ist. Und generell auch Schuhe zu tragen, welche Art von Schuhe zu tragen, was das Thema Zirkulation und Kontakt mit dem Boden angeht, was zum Beispiel Fußmuskulatur angeht, was Sehnenaktivität im Fuß angeht und wie entscheidend das eigentlich ist, gerade im Fuß, in der Sohle, wo so viele auch nervale und energetische Bahnen aus dem ganzen Körper, aus allen Organen eigentlich enden. Deswegen, ja, ist das ein sehr, sehr wichtiges Utensil, der Fuß. Und es ist auch irgendwie klar, warum die uns in so Schuhe gezwängt haben. Teilweise muss man ja sagen, ich meine, klar, wenn wir über Sneakers reden oder Nike Dunks oder so, die sind ja noch gemütlich. Aber wenn man dann Frauen sieht, die, keine Ahnung, mit Absätzen, 16er Absätzen rumlaufen, dann muss man schon fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben.
Aber auch so, ich meine, ich auch lange, aber du ja auch, Fußball halt über 15 Jahre gespielt. Und ja. Die Schuhe sind ja auch super eng und ich merke das heute noch bei meinen Füßen.
Absolut.
Dass die sich einfach anatomisch verändert haben.
Total.
Ja.
Total, total richtig. Ich weiß jetzt immer noch, wie das war, wenn man zum Beispiel... Irgendwann ist zum Beispiel Nike und Adidas und Co., die großen Marken, sind da hingegangen. Da haben die im 3-Monats-Rhythmus neue Farben rausgebracht von Schuhmodellen.
Ja.
Und da musste man die spielen. Das heißt, man musste die tragen. Ja, jeder hat, keine Ahnung, einen kleinen Vertrag mit Nike oder Adidas oder Puma oder andere Spieler halt, die größer waren, die größere Verträge hatten. Und du musstest die tragen. Ob dann, wenn ein pinker Schuh rauskam mit hellgrünen Anteilen, pottenhässlich, aber jeder musste die tragen. Und jeder, der mal Fußballschuhe angehabt hat und eingetragen hat oder eintragen musste, der weiß, was das für ein langwieriger Prozess ist. Immer so nach 2-3 Wochen, oh geil, da waren die Schuhe weich, dann haben die sich dem Schuh angepasst, dann hat man sich in dem Schuh gut gefühlt. Und noch 2 Wochen später kam schon wieder der neue und man musste den neuen wieder einlaufen. Das ist am Anfang ein total beschissener Prozess, weil das richtig wehtut. Ich habe auch immer richtig kochendes Wasser reingemacht, um die Schuhe weich zu machen, bei den ersten Malen, damit die sich dem Schuh anpassen. Aber klar, du hast vollkommen recht, der Fuß wird so krass gequetscht und in eine neue Position gequetscht. Wenn man das über 10, 15 Jahre macht, dann hat man definitiv einen anatomischen Schaden.
Ja,
was ein gutes Stichwort ist. Anatomischer Schaden. ich habe alles mal ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen nachgeschaut. Am 4.11.24 hast du mich kontaktiert.
Ja.
Und ich habe eben noch zu Laura gesagt, Schande über mein Haupt, weil bei der ersten Kontaktaufnahme habe ich gar nicht reagiert. Ich sag dir, Jakob, das war keine Absicht. Ich schwöre dir, Jakob, es war keine Absicht. Das ist mir einfach durchgegangen. Weil der Hintergrund ist der, dass Jakob mich eigentlich ein guter Freund von mir und jemand, mit dem ich auch länger zusammengespielt habe, Leon Balogun, Shoutouts, Leon, where you at? Der hat mich schon darauf vorbereitet. Der hat gesagt, ey, guck mal, das ist der Jakob, der macht Schuhe. Ich sage, wie, der macht Schuhe? Ja, der customized Schuhe. Ich sage, wow, geil. Und der hat ein gesundheitliches Problem und ich habe dem gesagt, Jakob, kontaktieren Tobi mal, ich glaube, Tobi kann dir helfen. Und dann hat Jakob mich kontaktiert und auf die erste Kontaktaufnahme habe ich, wie gerade gesagt, nicht absichtlicherweise nicht reagiert. Und dann waren wir aber dann doch in Kontakt Anfang November 24 und haben am 12.11. Miteinander telefoniert und du hast mir geschildert, worum es eigentlich ging. Kannst du das vielleicht ich will das nicht so selber aufrollen, kannst du das vielleicht nochmal für die Zuhörer kurz ausschweifend zusammenfassen, wie deine Situation damals war, beziehungsweise warum hast du Hilfe gesucht?
Ich kann auch einfach mal früh anfangen. Also ich mache mein Leben lang Sport, lange Fußball gespielt, hatte eigentlich nie Probleme. Das Einzige, jetzt rein anatomisch, ist, dass ich immer gemerkt habe, ich bin einfach unbeweglich. Die Bänder, alles war verkürzt. Aber 2020, wo dann Corona-Pandemie kam und dann auch mit den Impfungen, habe ich mich leider zweimal impfen lassen, dann auch das dritte Mal. Und im Februar 2023 wurde dann bei mir eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert.
Wann waren die Impfungen genau, Jakob? Weißt du das noch? Erste, zweite, dritte?
Ich habe es dir geschrieben, glaube ich. Ich glaube März 21, Dezember 21 und eine war dann noch 22, ich glaube Mai.
Ja.
Also so im halben, jedes halbe Jahr, glaube ich, war das ja damals.
Ja.
Genau.
Und wann wurde die Herzbeutelentzündung festgestellt?
Die wurde 23. festgestellt, ja, ein halbes Jahr später circa.
Okay.
Halbes, dreiviertel Jahr später, ja.
Mhm.
Und genau, dann hatte ich die Herzbeutelentzündung, bin dann zum Kardiologen. Es wurde dann leider relativ...
beharmlost.
Ja, sehr beharmlost, ehrlich gesagt. Also ich kam
vielleicht mal kurz, Jakob, bevor du darauf eingehst. Ja. Wie hast du das gemerkt, dass du eine Herzbeutelentzündung hast?
Boah, extrem Unruhe, aber wirklich so eine Unruhe, dass ich kaum noch sitzen konnte. Ich war dann beim Hausarzt und der hat irgendwie ein EKG gemeint und meinte irgendwie, keine Ahnung, Verdacht auf Herzinfarkt oder was auch immer.
Wow.
Und das war dann so krass, dass ich das wie so, man bekommt wie so Herzrasen. Mhm. Das kennt man ja, wenn das vielleicht mal in der Brust so wärmer wird.
Ja.
Und ich konnte einfach überhaupt nicht pennen. Also ich hatte so eine Unruhe, ich konnte nicht einschlafen, theoretisch.
Unruhe körperlich wirklich, dass du rumlaufen musstest, wie dass man so Hummeln im Arsch hat?
Ja, wie unter Strom einfach. Aber jetzt nicht so dieses, dass man sich gut fühlt, sondern es hat einfach nicht mehr aufgehört. Ja.
Das heißt, zu den körperlichen Symptomen kommen dann auch noch gedankliche, weil du dir natürlich wahrscheinlich einen riesen Kopf gemacht hast.
Ja.
Hattest du damals in diesen Nächten, das waren ja wahrscheinlich viele schlaflose Nächte.
Ja.
Hattest du da wirklich auch Angst um dein Leben?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Wo warst du, Elisa? Lagst du daneben und hast tief und fest geschlafen?
Nee, also das erste Mal, als er es hatte, war ich tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern, weil ich ein Praxissemester gemacht habe und in einem Büro gearbeitet habe, was nicht in Kaiserslautern war.
Mhm.
Und wir waren dann aber an einem Wochenende mit meinen Eltern hier.
Mhm.
Ich glaube, Jakobs Eltern waren sogar auch hier. Und da waren wir bei einem Fußballspiel alle zusammen hier in Kaiserslautern. Und
auf dem Betzenberg?
Ja.
Hey.
Ja, man hat auch schon gemerkt, also auch im Stadion, er konnte überhaupt nicht ruhig sitzen. Man hat es ihm auch angesehen und angemerkt, dass er total in sich gekehrt war. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, das war nicht nur einmal, das war mehrmals, dass er irgendwie mitten in der Nacht dann wach war und ich ihm wirklich die Beine hochgelegt habe, weil er so Kreislaufprobleme hatte und Schwindel und gezittert hat und keine Ahnung was. Und selbst ich hatte da total Angst, weil man irgendwie das überhaupt nicht einschätzen kann, wenn man irgendwie was am Herz hat. Ist ja was ganz anderes, als wenn man sich jetzt ein Bein bricht oder so.
Absolut.
Und es war wirklich gruselig manchmal. Und ja, wir sind dann zum Glück alle zusammen nach Hause gefahren und wir haben dich dann ja auch mitgenommen und sind dann, oder du bist dann zum Kardiologen gegangen.
In Marburg?
In Marburg. Genau, ja, weil... Man kennt dann hier die Ärzte nicht so und weiß nicht, okay, ist der jetzt gut oder gibt es vielleicht jemanden, der sich da besser auskennt? Und unsere Eltern haben dann gesagt, bei uns in der Heimat gibt es einen, da kannst du doch hingehen. Der hat, sag ich mal, ganz gute Erfahrungswerte so. Und ja, dann ist Jakob da hingegangen.
Okay, und was hat der dann untersucht?
Der hat erst eine Ruhe-EKG gemacht und dann ganz normal Ultraschall und hat dann halt gesehen, dass da... in dem Herzbeutel sich so Flüssigkeit angesammelt hatte.
Mhm. Weißt du noch, hat er eine Aussage gemacht, wie viel Flüssigkeit?
Ja, ich glaube, es waren Jetzt weiß nicht, irgendwas mit 4 auf Sitz, 4
Milliliter.
Milliliter.
Ja.
Ja.
Das ist ja schon ein guter Wert. Damit man sich mal vorstellen kann und die Hörer sich auch vorstellen können,
Ja,
was das
klar.
heißt, dass sich da Flüssigkeit angesammelt hat. Im Beutel, wo quasi das Herz drin liegt. Das sind drei verschiedene Schichten. Das gibt es Endokard, das Perikard, das der Herzbeutel ist, und dann kommt das Myokard, das kennen die
Genau.
meisten, weil es die Muskelschicht ist. Wenn man über eine Myokarditis redet, nach Herzmuskelentzündung, ist es immer das Myokard, was betroffen ist. Und auch beim Herzinfarkt, weil Muskelgewebe untergeht. Der Beutel allerdings ist nicht der Herzmuskel. Der Beutel ist das quasi, wo das Herz drin liegt. Einfach eine Gewebsschicht, die logischerweise, wie alles Gewebe bei uns, der Zwischenzellraum, Flüssigkeit führt. Wenn die Flüssigkeit allerdings zu viel wird, aufgrund einer Entzündung, dann bekommt man Probleme und dann bekommt das Herz als Taktgeber große Probleme, weil es dann halt, weil der Druck steigt und eine Entzündung in der Herzgewebsschicht vorliegt. Und dann ist das Herz, ich sag mal, das pumpt die ganze Zeit gegen einen inneren Druck. Als Hintergrund. Okay, du hattest dann eine Flüssigkeitsansammlung im Beutel, hat er diagnostiziert. Und was war seine Idee, wie man damit umgehen könnte?
Genau, ich habe dann über 6 Wochen lang morgens und abends jeweils 2 Ibuprofen 600 genommen und dazu noch Colchicin und Pantoprazol hieß das Ganze, ja, das ist ein Magenschonungszeug da, aber
Ja.
ja.
Das ist immer wieder sensationell. Wir können jetzt darüber sprechen, weil du einen anderen Weg eingeschlagen hast, aber das ist immer wieder eine Sensation, wie abstrus die vorgehen. Also, du hast eine Herzbeutelentzündung und die verschreiben mit anderen Medikamenten Magensäureblocker. Das ist so anatomisch und physiologisch das Schlimmste, was man machen kann. Weil erstens hat das gar keinen Sinn. Das ist nämlich Pantoprazol, ist nämlich kein Schutz in dem Sinne vor einem anderen Medikament. Pantoprazol blockiert die Zellen im Magen, die Säure produzieren im Magen. Und wenn man das ist so ein Kollateralschaden, wenn man dieses Medikament nimmt. Und ich weiß, wie viele Menschen dieses Medikament nehmen. Weil, wenn du keine Magensäure produzierst, hast du ein großes Problem in deinem kompletten Stoffwechsel, in der Desinfektion von Nahrung und so weiter. Und es ist einfach, dieses Medikament ist nicht umsonst eins der am meist verschriebenen Medikamente in Deutschland, weil es ganz alleine dafür sorgt, dass daraus die verschiedensten Problematiken und Krankheiten entstehen. Es ist immer wieder. Ich weiß, wie die operieren und was die machen, aber dann immer wieder zu hören, dass Menschen wirklich mit einer Herzbeutelentzündung dann neben einfach nur einem Schmerzmittel wie Ibuprofen, was gar nichts, also überhaupt nichts macht für die Flüssigkeit im Herzbeutel oder für die Entzündung im Herzen, dann noch Pantoprazol zu verschreiben, ist absolut, das ist eine Kamikaze-Aktion vom anderen Stern. Wie war die Zeit danach, nach diesem Arztbesuch, nach der ersten Einnahme der Medikamente? Was hast du gespürt?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es, als ich, also ich kann ja später noch weiter erzählen, aber als ich das erste Mal da war, nicht so kritisch gesehen, aber weil es auch von den Ärzten komplett verharmlost wurde.
Ja.
Weil ich halt ein junger Typ war, ich war relativ sportlich und dann hieß es, okay, nimmst das Zeug ein paar Wochen, dann ist es weg. So, dann bin ich halt in 4 Wochen nochmal hin. Es ging dann während der Zeit, würde ich sagen. Also es ging jetzt nicht schlechter. Und dann ist die Flüssigkeit auch zurückgegangen. Und dann hieß es, okay, passt, machen wir in 2 Monaten nochmal einen Termin. Ja.
Und dann schauen wir noch mal drauf.
Genau.
Aber das Problem an sich ist geblieben, beziehungsweise du hast dich nicht so entscheidend besser gefühlt, als dass du gesagt hättest, ja, ich bräuchte keine Hilfe.
Nee, genau. Im Sommer war es dann relativ gut. Also der Arztbesuch war dann irgendwann im Februar. Sommer war super. Also das heißt super, aber ich habe jetzt keine akuten Beschwerden gehabt. Und im Oktober habe ich dann eine Erkältung bekommen, aber wirklich so extrem stark. Also ich habe so Husten gehabt, 2 Wochen lang. Ich weiß auch noch, Elisa, dass die Lisa konnte auch nicht pennen. Ich habe die ganze Nacht nur durchgehustet, so auf so bronchialen Husten gehabt, dass, ja.
Trockener Husten oder kam da was raus?
Nee, war trocken, oder?
Trocken, ja.
Übrigens typisches Symptom für alle Impfschäden. Ganz viele Menschen haben davon berichtet, einen chronischen trockenen Husten entwickelt zu haben. Wenn wir jetzt darauf eingehen, brauchen wir eine halbe Stunde. Aber das hängt wirklich, ja, das hängt am Ende damit zusammen, dass durch gewisse Komplexe in der Impfung die Anzahl der roten Blutkörperchen verringert wird. Ich habe im Podcast schon oft auch darüber gesprochen, über so Stoffkomplexe wie Graphenoxid zum Beispiel aus der Impfung. Das sind hochmagnetische Stoffe, eigentlich stärker als Zement, die in der Blutbahn landen und die rote Blutkörperchen an sich binden und so quasi wie so Gerinnsel im Blut bilden und die Anzahl der roten Blutkörperchen dramatisch verringern. Der Husten ist die Reaktion des Körpers darauf, weil der Körper. Wir wissen ja, wenn wir einatmen, nehmen wir Sauerstoff auf und wenn wir abatmen, atmen wir CO2 ab. Durch diese verringerte Anzahl von roten Blutkörperchen, stellt ihr vor, normal haben wir, sagen wir einfach mal, 150 rote Blutkörperchen im Blut. Jetzt kommt diese Impfung Graphenoxid da rein, das Graphenoxid verkrüppelt, verklumpt diese roten Blutkörperchen, wir haben auf einmal nur noch 100. Und diese 100 müssen aber jetzt das CO2 abatmen oder zur Lunge bringen, was normalerweise von 150 dahin gebracht wird. Das heißt, wir haben einen Überschuss, die können das gar nicht mehr leisten. Da fällt zu viel CO2 an. Und deswegen entwickelt der Körper so einen trockenen Husten, weil der Körper versucht, es abzuhusten. Das ist eigentlich der Hintergrund, der am plausibelsten ist, wenn man sich die ganzen Stoffe aus der Impfung anguckt und weiß, wie der Körper funktioniert. Das haben ganz, ganz viele etliche Leute, die genau von diesem trockenen Husten berichtet haben. Okay, du hattest 2 Wochen sehr stark diesen trockenen Husten.
Ja, und genau, danach dann gleiches Gefühl wieder. Unruhe gehabt, nicht schlafen können und wieder Termin beim Arzt ausgemacht. Gleiche Kardiologe auch.
Sehr
Und dann
gut.
hieß es wieder Herzbeutelentzündung, aber auch Teil vom Herzmuskel entzündet.
Okay, also was haben wir gemacht vorher? Du hast ein Schmerzmittel bekommen, was die Entzündung blockiert hat, quasi. Die Immunzellen wurden beiseite geschoben, haben gesagt, ihr habt jetzt Pause. Wir geben jetzt mal ein chronisches Schmerzmittel, ein Suppressiva, ein Immunsuppressiva und unterdrücken die Immunzellen, die sich eigentlich, kommen wir gleich zu, um diese Herzbeutelentzündung kümmern wollten. Das heißt, erstmal wird deine Symptomatik besser. Und du spürst da, okay, ist nicht mehr so krass. Und danach kommt es doppelt und dreifach zurück und ist jetzt sogar auf den Herzmuskel übergegangen.
Genau.
Das heißt, war das intensiver als vorher noch? Oder was würdest du sagen, es war ähnlich? Die Schmerzsymptomatik und die Unruhe und so weiter.
Ich würde eher sagen, ähnlich tatsächlich, aber ich habe auch schon gemerkt, dass der Arzt auch echt dieses Mal hat nicht damit gerechnet, sage ich mal, als ich dahin kam, dass ich jetzt was habe da wirklich.
Das ist interessant. Das ist interessant. Also du würdest sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, Jakob, glaubst du, dieser Arzt wusste über die Hintergründe Bescheid und wusste, dass du dahin kommst, weil du dich hast impfen lassen? Oder würdest du sagen, nee, der war komplett naiv und wusste, kannte diese Zusammenhänge eigentlich gar nicht und hat irgendwo an den Symptomen rumgedoktert?
Kannte der. Also er hat jetzt nicht 100% zugegeben, aber er hat schon gesagt, dass die Impfung das begünstigen könnte.
Ist interessant, ne? Ist
Ja.
interessant, ne? Mich würde jetzt mal interessieren, ob er selber auch aktiv geimpft hat. Und
Ja, das
wie
weiß ich leider
und
nicht.
wie lange und wie lange. Und ich will nicht wissen, wie viele Ärzte es davon gab. die halt aufgrund ihrer, ich sag mal, fachlichen Zusammenhänge und nicht nur das, die in der Praxis waren und gesehen haben, wer da Woche für Woche, Monat für Monat reinkam, wie viele Leute das mehr waren und dass die logischerweise alle geimpft waren. Dafür muss man ja nicht intelligent sein, dafür kann man auch als Arzt gar nichts verstehen, aber man hat gesehen, wer in die Praxis gekommen ist. Wie viele junge Menschen, wie Jakob zum Beispiel mit 24 oder 25, da auf einmal mit einem Herzbeutel respektive mit einer Herzmuskelentzündung reinkam. Das kann keiner von denen negieren. Keiner. Am Ende des Tages, wenn es darum geht, wird das keiner von denen negieren können, dass die halt eben genau das gesehen haben und nicht Alarm geschlagen haben. Als Teil dieses Systems. Absolut schockierend. Aber so funktioniert's. Okay, du hattest dann quasi, der Herzmuskel war jetzt mit beteiligt. Und was war dann seine Idee? Ibuprofen verdoppelt nochmal oder was
gab's? Nee, genau das Gleiche. Also sozusagen zweimal 600 morgen mit dem Keuchizin und der Magenschonung, wie es genannt wird, aber und zweimal abends halt, ja.
Das sind viermal 600, ja? Vier 600er am Tag.
Genau, 2400.
Oh mein Gott.
Ja, schon heftig.
Das ist unfassbar. Allein, wie lange hast du das genommen, würdest du sagen, chronisch?
Wie lange war es? 6 Wochen?
Ich glaube schon, oder?
Ja, 6 Wochen.
Und beim ersten Mal auch?
Ja.
Also 12 Wochen, 3 Monate insgesamt, diese Dosis Schmerzmittel.
Ja.
Wow.
Also am Ende ein bisschen abgebaut, aber es waren bestimmt diese 2000 Milligramm im Schnitt am Tag, ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wann war das?
Oktober 2023.
Oktober 23. Das heißt, bis du dich bei mir gemeldet hast, ist nochmal ein Jahr vergangen. Was war das für ein Jahr? Ich meine, hast du eigentlich mit einer chronischen Herzentzündung gelebt?
Ja, war komisch einfach, weil ich auch gemerkt habe, dass keine Ahnung, ich habe einfach gemerkt, dass ich extrem sensibel geworden bin. Also ich konnte nicht mehr so Sport machen wie vorher. Ja.
Hast du da noch Fußball gespielt? Hast du da noch Fußball gespielt aktiv?
Nee, aber genau, laufen gegangen, Fitnessstudio.
Was hast du da gemerkt?
Ich weiß nicht, ich habe einfach gemerkt, dass ich meinem Körper nicht mehr so vertrauen kann, weil ich bei jedem bisschen, was ich irgendwie gemerkt habe, schon wieder direkt gedacht habe, keine Ahnung, jetzt hat sich wieder entzündet.
Ja.
So zum Beispiel, ja.
Ja, oder auch wenn du krank warst, direkt immer Angst gehabt, total, dass danach dann irgendwie einen Monat später wieder das von vorne losgeht.
Warst du öfters krank in der Zeit dann?
Vielleicht zweimal im Jahr.
Mhm. Ja. Und dann war das Schnupfen, Husten, kam dieser trockene Husten nochmal?
Bestimmt, ja. Also wenn ich halt erkältet war, immer Husten gehabt, Schnupfen, diese Benommenheit einfach.
Ja.
Ja.
Und dieser Druck in der Brust, war der regelmäßig? Ist der mal mehr geworden, mal weniger? Oder konntest du den immer spüren? Herzrasen zum Beispiel, solche Geschichten? Dass dein Herz bis zum Hals geschlagen hat?
Schon teilweise, ja. Wie gesagt, ich hatte schon mal, manchmal an manchen Tagen war es dann wirklich besser. Gerade im Sommer war es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass die Gefäße an sich irgendwie ein bisschen weiter sind dann.
Auf jeden Fall.
Aber sonst bestimmt, dass ich es jede 2 Wochen mal gemerkt habe. Ja.
Aber die Situation war einfach so für dich, dass du das nicht akzeptieren wolltest. Also du hast für dich gemerkt, also irgendwas stimmt nicht. Ich muss einen anderen Versuch unternehmen. Ich möchte das loswerden. Beziehungsweise, wann hast du mit Leon darüber gesprochen? Und wie hat er dich auf die Idee gebracht? Und warum hast du auch gesagt, ja, ich melde mich jetzt beim Tobi? Weißt du, was ich meine? Also, Leon muss für dich ja dann auch so eine vertrauenswürdige Quelle sein oder gewesen sein, dass du gesagt hast, ja, ich melde mich beim Tobi.
Ja, also ich wusste ehrlich gesagt zu der Zeit gar nicht, was ich machen soll. Also ich hatte keine Lösung. Ich wusste keine Ahnung, was ich hätte machen sollen jetzt in dem Fall. Also, und genau, Leon kannte ich, weil er bei mir schon mal Sachen in Auftrag gegeben hatte. Mhm. Und es war ganz, wie soll ich das sagen? War ganz komisch. Er hatte einfach irgendeine Instagram-Story gepostet. Da ging es auch irgendwie um Impfschäden etc. Und ja, ich hatte ihm einfach darauf geantwortet. Mhm. Und ja, dann kamen wir ins Gespräch. Aber ich habe bei Leon auch schon vorher gemerkt, dass er ganz anders auch vom Typ her war und schreiben wie jetzt, sage ich mal, andere in der Sparte, wenn man jetzt so von Fußballprofis oder so. Er war immer sehr offen und ja, das hat man schon irgendwie gemerkt.
Ja, absolut. Leon ist ein total offener Mensch, der hinschaut und der sich Gedanken macht und Zusammenhänge sucht und Zusammenhänge erkennt und so weiter. Ich weiß total, was du meinst. Aber an der Stelle vielleicht mal, Leon stellvertretend jetzt, solche Menschen sind so wichtig. Solche Menschen sind so wichtig und Leon hat das jetzt auch nicht nur einmal schon gemacht, dass er Menschen, sage ich mal, direkt zu uns gebracht hat. Und man muss das ja auch nicht runterdiskutieren. Wie du gerade sagst, du hattest gar keine Orientierung. Vollkommen logisch, wie auch. Du wusstest gar nicht, was du machen sollst. Du warst beim Arzt, der verschreibt dir nur Pantoprazol und Ibuprofen und diese Symptome gehen nicht weg. Und dann kommt so jemand wie Leon und sagt, ey, pass auf, guck mal, melde dich mal beim Tobi. Und am Ende ist, das muss man auch ganz klar sagen, Leons Verdienst, dass er uns zusammengebracht hat. Deswegen dafür Hut ab. Und dann seid ihr ins Gespräch gekommen darüber.
Genau, wir hatten dann einfach mal telefoniert, der hat mir das dann alles so ein bisschen erzählt. Hm. Und genau.
Und dann hast du mich kontaktiert.
Genau.
Warum, es ist krass, wir haben 2025, ich meine, das Corona-Ding hatte vor 5 Jahren angefangen, da warst du auch erst 20 oder 21, Leon.
Ja.
Leon Jakob. Das vergisst man immer, ne? Also ich habe teilweise das Gefühl, das war gestern, weil diese Zeit so Banane und intensiv war. Warum hast du dich impfen lassen?
Ja.
Frei raus, ganz frei also, raus.
An sich will ich da jetzt gar keinen Vorwurf machen, auch nicht meinen Eltern oder so, aber einfach Umfeld. Also das Umfeld hat mich da hingeformt, dass ich mich dazu entschieden habe.
Ja. Deine Oma und dein Opa waren ja auch dann im Pflegeheim irgendwann und da war man dann ja auch irgendwie noch vorsichtiger, was das alles angeht. Und auch das Umfeld hat dann gesagt, eigentlich muss man sich impfen lassen wegen den älteren Leuten und so. Und ich glaube, dadurch kam das auch sehr viel.
Ja. Und damals war es halt noch so, dass du nicht, ich sag mal, nicht so viel Eigenverantwortung übernommen hast, wie du das heute machst.
Nee, gar nicht. Ja.
Du hast noch gar nicht wirklich hingeschaut oder dich mit Dingen beschäftigt oder drumherum um diese Pandemie oder die Impfung. Du hast, ich sag mal so, du hast deine Schuhe hergezaubert und hast dann irgendwann nicht impfen lassen, weil die Öffentlichkeit oder das Umfeld gesagt hat, hey, ich glaube, es wäre besser, wenn du dich impfen lässt.
Ja, ja.
Ja, wie das so viele, viele betrifft, ne? Oder viele Menschen betroffen hat. Weißt du, was krass ist bei dir, wenn du das so beschreibst, ich kann das gar nicht glauben. Deswegen sage ich, es ist schon 5 Jahre her, weil du eigentlich, oder Jakob, sage ich jetzt mal, Jakob eigentlich ein Mensch ist, der so entschlossen war in der Umsetzung dieser Dinge, die wir dann gemacht haben. Das habe ich auch selten erlebt, Jakob. Habe ich dir auch öfter schon gesagt, mit welcher Stringenz, mit welcher Disziplin du dann gesagt hast, alles klar, was muss ich machen? Okay, mach ich. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du so sagst, oh, ich soll mich impfen lassen, okay, mach ich. Okay, vielleicht war das das Äquivalent dazu. Okay, das soll ich essen, mach ich. Okay, soll ich mich impfen lassen? Ja, mach ich. Nee, aber das dann, was dann in der Folge kam, was wir dann gemacht haben, hat Jakob so, also stringent umgesetzt, ganz, ganz krass. Wie war das für dich? 11:11 Uhr. 11:11 Uhr, Jakob Elisa, 11:11 Uhr. Wie war das für dich, als ich dir gesagt habe, so, wir machen jetzt das? Also am Anfang, so die erste Reaktion, weil du kamst ernährungstechnisch auch vom absoluten Durchschnitt. Wie war das für dich? War das für dich klar zu sagen, okay, das soll mir helfen, mache ich sofort? Oder hast du ein bisschen gedacht, Schon ein bisschen komisch. Womit kommt denn der jetzt um die Ecke?
Also beide Seiten. Zum einen habe ich schon erstmal gedacht, okay, könnte eine Lösung sein in dem Fall. Aber klar, so diese klassischen Konditionierungsfragen, reicht das, wenn ich nur Gemüse esse? Ja. So Sachen halt, ja.
Aber trotzdem war es eine total, du hast sofort, du bist in die Küche, also du hast einfach umgesetzt, so, du hast einfach umgesetzt, du hast einfach gemacht. Irgendeinen Antrieb gab es ja in dir, weißt du, warum hast du mir vertraut? Warum? Kann ja jeder kommen und sagen, der weiß, wie das funktioniert.
Ich glaube einfach ehrlich gesagt, dass durch das, was ich mache, dass ich so viele unterschiedliche Leute kennengelernt habe, auch in der Zeit, dass mir das super geholfen hat auch. Einfach gerade, wenn man ja auch kreative Leute oder andere kennenlernt, dass die oft manchmal auch in so Sachen auch einfach anders denken. Und das hat mich, glaube ich, auch beeinflusst dann. Also hätte ich das jetzt vor 5 Jahren gehabt, hätte ich dir wahrscheinlich auch gesagt, so glaube ich nicht dran, aber ich weiß nicht.
Die Zeit war reif dafür, so für den nächsten Entwicklungsschritt.
Ja.
Ja, ja, das, also, und das ist ja auch nötig. Ich meine, dafür muss ich dir ja auch danken in so einer Zusammenarbeit, wie jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten, für diesen Vertrauensvorschuss, weißt du? Weil du hast ja keine, ich kann dir das ja 10-mal erklären, du wirst bei den ersten 10 Malen ja nicht verstehen. Weißt du, du kannst ein bisschen was nachvollziehen, aber du kannst das in der Gänze noch gar nicht verstehen, wenn ich dir Zusammenhänge erkläre. Deswegen kannst du ja nur sagen, ey, das hört sich plausibel an. Ich glaube, der weiß, wovon er spricht und ich gebe mich dem jetzt hin und vertraue ihm komplett. Das ist ja auch eine Qualität, die man braucht. Eine menschliche Qualität. Zu sagen, ich vertraue ihm jetzt komplett. Ich habe keine andere Option, ich weiß nicht wohin. Das hört sich meiner Meinung nach sehr gut an. Leon hat mich quasi hingeschickt und ich mache das jetzt.
Ja. Genau.
Und dann kam es ja noch besser, dann haben wir ja im Pärchen Elisa quasi mit dazugenommen, was ja immer eine andere Dynamik nochmal hat. Ich stelle mir immer so Haushalte vor, wo einer das dann umstellt. Der eine isst nur gekeimten Buchweizen und der andere die Schweinshaxe am Abend. Also ich meine, das funktioniert ja.
Ich glaube, das geht nicht.
Ja, genau, da gehen ja Beziehungen wahrscheinlich zu Recht auch dran kaputt. Weil das sind ja zwei Menschen, die sind ja so weit voneinander weg, das funktioniert ja gar nicht.
Ja.
Wie lange kennt ihr euch schon? Wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind jetzt seit, im Januar waren es 8 Jahre, sind wir zusammen. Mhm. Und ja, kennen uns wahrscheinlich schon seit 9 oder so.
Ja.
Wie alt bist du, Elisa?
Ich werde 23 im April.
Welchem April? Welcher Tag?
Am 25.
Weißt du was? Ich schreibe mir das sofort auf jetzt. Weil ich bin so, mich nervt es immer, wenn ich Geburtstage von Menschen verpasse, denen ich eigentlich gerne gratulieren möchte. Und du gehörst dazu. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, 25. April.
Das ist lieb.
Das heißt, du warst, als ihr euch kennengelernt habt, erst 13? Sowas?
Ja, mit 15. Mit 15 sind wir zusammengekommen oder so irgendwie so.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Eigentlich über Freunde, glaube ich, irgendwie, und über die Schule. Also, und dann, dadurch, dass ich aber relativ jung war, haben wir uns relativ lange kennengelernt. Und es hat sich ein bisschen hingezogen, bis wir dann auch wirklich zusammen waren. Und sind wir immer noch zusammen nach 8 Jahren.
Sehr schön. Das heißt, dieses verflixte siebte Jahr habt ihr schon hinter euch.
Ja.
Können wir die Heirat planen? Und jetzt seid ihr, also das war, Jakob hat das ja clever gemacht. Der hat ja erstmal nur von sich gesprochen. Ne? Der hat gesagt, hier, ich habe ein Problem, Tobi. Und dann hat er ganz clever dafür gesorgt, dass wir Elisa dann auch noch mit dazu nehmen. Was, Spaß natürlich, aber was, als ich Elisa kennengelernt habe, ich denke bei dem ersten oder zweiten Videocall in der Küche, und Elisa einfach mit dabei war und halt mit zubereitet hat, sind wir halt ins Gespräch gekommen, wie das halt so ist. Man redet miteinander. Und dann war relativ schnell klar, okay, Elisa ist jetzt auch nicht gerade in dem beschwerdefreisten Zustand. Und ich habe gesagt, okay, Elisa, ich glaube, du musst das Ganze mitmachen. Es ist übrigens oft so. Also wenn eine Hälfte eines Pärchens sich quasi meldet, ist die andere direkt mit mit dran. Weil wie gesagt, es geht gar nicht anders.
Ja.
Elisa, vielleicht kannst du mal sagen, wieso die Jahre davor, die Monate davor waren, und was du wirklich für eine Problematik, Symptomatik, Schmerzen von vorne bis hinten, was du hattest, wie deine Situation war.
Also ich habe, wie jedes Mädchen wahrscheinlich, in einem gewissen Alter irgendwann die Pille verschrieben bekommen und habe die ja über Jahre lang genommen, habe aber auch immer unterschiedliche Sachen ausprobiert, weil ich die nie vertragen habe.
Wann hast du angefangen? Wann hast du angefangen, die zu nehmen? Weißt du es noch?
Ich glaube mit 15, glaube ich. Mhm. Habe das natürlich auch überhaupt nicht hinterfragt, weil irgendwie war das so ein Alter, man darüber einfach nicht nachgedacht hat, weil das jeder bekommt und jeder hat die und nimmt die und ja, ich nehme die dann halt auch.
Alle leben noch, die nehmen.
Ja, kann nicht so schlimm sein. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich die relativ lange genommen und habe, während ich die genommen habe, auch, wie gesagt, immer Probleme gehabt. Und jetzt vor einem Jahr, glaube ich fast, habe ich sie abgesetzt, weil ich einfach total krasse Probleme mit Migräne bekommen habe. Also es hat sich so ein bisschen zugespitzt. Ich hatte immer mal wieder Kopfschmerzen, so auch in den im Verlauf der Jahre, aber gerade im letzten und vorletzten Jahr hatte ich das teilweise wirklich alle 2 Wochen, auch 2, 3 Tage lang.
Das muss man sich mal kurz ausmalen, ne? Das habe ich auch direkt am Anfang gesagt. 2, 3 Tage lang alle 2 Wochen. Das heißt, das ist sicher fast ein Viertel des Monats.
Ja, also es war sehr, sehr krass in einem gewissen Zeitpunkt, dass ich dann gesagt habe, ich setze das jetzt erstmal ab, weil ich halt angenommen habe, dass es irgendwie nur davon kommen kann. Und
war das dann so eine Migräne, Elisa, sorry, war das dann so eine Migräne, wo du dich auch in einen dunklen Raum legen musstest, Kissen
also
ins Gesicht?
Also ich hatte schon sehr heftig, mir ist dann auch total schlecht. Ich habe mich auch, ich glaube, 1-2 Mal übergeben, weil mir so schlecht war. Auch Schmerztabletten natürlich total oft genommen. Habe dann aber auch nicht mal einen Unterschied gemerkt. Also meistens war es zu spät, wenn ich sie genommen habe, weil die Schmerzen dann an so einem Punkt waren, dass das einfach nichts mehr gebracht hat.
Ja.
Und ja, dann habe ich sie halt abgesetzt und dann nach so, ich würde sagen, 2 Monaten oder so, oder einen Monat, habe ich dann aber direkt wieder gemerkt, das hatte ich auch, bevor ich die Pille genommen hatte, dass ich halt sehr starke Menstruationsschmerzen habe, also sehr, sehr starke Bauch- und Beinschmerzen, dass ich ja total schlapp bin. Also ich konnte irgendwie von den 6 Tagen, wo ich meine Periode hatte, 4 Tage gefühlt nichts machen, ohne Schmerztabletten.
Das heißt, du hast dann immer zu jeder Menstruation auch Schmerztabletten genommen?
Ja, also die ersten 2, 3 Tage auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, da saß ich in der Uni mit Freundinnen und wir waren gerade beim Essen und dann kam das so total schwellenartig in so Wellen. Und ich hatte dann keine Schmerztabletten dabei und ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil ich so Schmerzen hatte und ich danach eigentlich noch, ich glaube, eine andere Vorlesung oder irgendwas hatte und ich dann eigentlich was nehmen hätte müssen. Und zum Glück hatte dann auch jemand noch was, weil ich das sonst einfach nicht ausgehalten hätte. Also ich weiß noch, ich habe mich irgendwo dann hingelegt und auch eine Stunde oder so gewartet, bis es dann einigermaßen besser wurde.
Wo waren die Schmerzen genau? In den Beinen ausstrahlen? Konntest du die Beine gar nicht mehr einsetzen quasi?
Also am meisten habe ich das schon immer eher im Unterleib, also so in diesem Bereich, wo das wahrscheinlich die meisten Frauen kennen.
Gebärmutter.
Ja, Region, genau. Ja, und ja, meistens zieht es mir ziemlich doll bis in die Oberschenkel und meine Beine sind einfach total schlapp, würde ich das mal beschreiben. Also wie wenn man irgendwie krank ist und gar keine Kraft hat.
Ja.
So hatte ich das sehr, sehr oft. Und genau, und dann hatten wir ja irgendwann angefangen mit der Ernährung und du hattest ja auch schon gesagt, dass das natürlich alles nicht so normal ist. Und ja, ich glaube, sogar das erste Mal, nachdem wir mit der Ernährung angefangen haben, habe ich schon direkt irgendwie gemerkt, dass da ein Unterschied ist. Also ich hatte zwar total Schmerzen immer noch und habe dann ja auch mit Laura ein paar Übungen gemacht, die das so ein bisschen, ich sag mal, verbessern und auch für die Durchblutung und Zirkulation, und haben da auch viel drüber gesprochen. Und ja, im jetzigen Zustand würde ich sagen, dass es sich krass verbessert hat. Also das Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Ja. So hast du nochmal Schmerztabletten genommen?
Nee, gar nicht mehr. Also der erste Tag ist zwar immer noch ein bisschen, ich sag mal, der schlimmste, aber nicht mehr so schlimm wie bevor wir das Ganze angefangen haben. Ja. Und
Was für ein Mehrwert, ne? Also zu leben ohne Schmerztabletten.
Jeden Fall. Und auch die Kopfschmerzen. Also ich habe zwar schon ab und zu noch Kopfschmerzen, aber im Vergleich zu vorher sehr, sehr selten.
Ja. Ja, man muss auch dazu, also man muss auch dazu sagen, eigentlich, eigentlich arbeiten wir ja gerade auch noch so miteinander zusammen. Ne? Ihr macht noch so ein paar Routinen mit Laura und so weiter. Ja. Und eigentlich ist es ja auch wie bei jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten, so beratende Funktion bleibt eigentlich immer. So, weil die verschiedensten, ja, auch wenn, ist ja normal und es ist ja auch schön so, wenn Problematiken in irgendeinem Bereich nochmal auftreten oder Fragen, dass ihr uns auch kontaktieren könnt. Okay. Aber ich muss sagen, es war auch beeindruckend, weil ich weiß das ja auch vorher nie, gerade bei so einer Geschichte, wie bei dir jetzt, du warst eigentlich chronisch auf Schmerztabletten, wie schnell leitet der Körper wirklich Veränderungen ein. Das ist immer wieder spannend zu sehen. Ich weiß, wie kraftvoll diese Veränderungen sind, wenn man sich um das pH-Milieu kümmert und sich so ernährt, wie man sich ernähren sollte. Aber bei dir war das krass, weil ich erinnere mich genau daran, kurz nachdem wir das umgestellt haben, das war vielleicht nur so 10 Tage oder so, kam deine nächste Menstruation und es war schon ein himmelweiter Unterschied. Wo Laura dich dann direkt schon betreut hat, weiß ich auch noch, akut in der Menstruation und dann, ja, ich habe jetzt gerade hier Schmerzen und dann die Bewegungen gemacht und die Dinge mit an die Hand gegeben. Wo es so schnell dann schon in eine entscheidend bessere Richtung ging, was ja auch immer wichtig ist, auch für dich, also oder für andere Menschen, dass man merkt, okay, krass, das funktioniert irgendwie, da dann auch weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich denke, das ist auch was bei dir, auch wie bei Jakob, um das Ganze jetzt mal so zusammenzuführen, weil ihr standet ja dann gemeinsam in der Küche. Ihr habt die Umstellung ja dann gemeinsam gemacht.
Ja.
Und ja, da muss ich einfach auch nochmal sagen, also Bravo, beziehungsweise Bravi, weil ihr ja zu zweit seid, ist es einfach krass, weil das Leben ja, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber das Leben wird ja eigentlich komplett auf den Kopf gestellt.
Ja.
Ne? Das, was ihr vorher hattet, gab's ja nicht mehr.
Ja.
Aber das war für euch, wie gesagt, so logisch, oder? Wie habt ihr das empfunden? So als Paar, diese ganze Umstellung, wie hat euch das, ja, wie sehr hat euch das Bock gemacht, beziehungsweise beflügelt?
Also ich glaube, gerade wenn man zu Hause kocht und alles selber macht, dann fällt es einem, auch wenn man es dann zusammen macht, natürlich viel, viel einfacher als, wie du schon sagst, wenn jetzt ich weiter mir, keine Ahnung, was reingehauen hätte und Jakob hätte dann diese, ich sag jetzt mal, gesunde Ernährung gemacht. Mhm. Ich hätte mich wahrscheinlich total schlecht gefühlt und Jakob wahrscheinlich auch, weil es einfach irgendwie komisch ist, wenn der eine, sag ich jetzt mal, anfängt, die Sachen zu keimen und irgendwelche Sachen einweicht und der andere, keine Ahnung, schiebt sich eine Fertigpizza in den Ofen. Ich glaube, das ist für beide Seiten total komisch und wir haben ja dann auch beide relativ in kurzer Zeit, würde ich sagen, gemerkt, dass es dem Körper gut tut und dadurch, dass Jakob ja vor allem auch einen wirklich schlechten Zustand hatte und sich einfach gar nicht mehr gut gefühlt hat und man das ja auch von außen schon gemerkt hat, also ich habe gemerkt, dass er sich einfach ja total verschlossen hat, weil es ihm einfach so schlecht ging. Mhm. Und das hat dem Ganzen einfach sehr gut getan irgendwie.
Ja.
In allen Bereichen.
Ja. Jakob, wir haben dann sofort, ich habe eben nochmal den Chatverlauf gesehen im WhatsApp und dann hast du geschrieben, so 2-3 Tage, nachdem du zum ersten Mal in dem Biomarkt warst, hast du geschrieben, so ja, heute ist also ganz krass so schlimm wie vorher noch nie oder wie lange nicht mehr. Und dann habe ich geschrieben, okay, alles klar, wann kannst du? Wir müssen dann sofort mit der Bewegung mit Laura starten, weil wir dürfen da keine Zeit verlieren jetzt. Wir müssen dich in Zirkulation bringen. Wie war? Du bist ja, das hast du ja noch nicht erwähnt, aber ich weiß das noch. Du hattest ja auch andere Dinge, wie zum Beispiel so ein Brustwirbelsäulensyndrom, ne? Und eine unteren Problematik im unteren Rücken und generell einen sehr, sehr steifen Rücken. Du hattest auch davon berichtet, oder am Anfang war das so, dass deine Nase chronisch zu war.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe das erste Mal gesehen, als ihr dann Bewegung zusammen gemacht habt. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, anatomisch, oh mein Gott, der Rücken, ich sehe ja viele an, also Menschen so in der Anatomie und ganz viele stehen, auch ich übrigens, ja, vor 5, 6, 7 Jahren stand ich da wie, keine Ahnung, wie ein Fragezeichen. Wenn ich mich heute seitlich im Profil so im Spiegel angucke, was den unteren Rücken angeht, da würde man nicht mehr denken, dass die gleiche Person vor 7 Jahren so vorm Spiegel aussah. Nur was die Anatomie angeht. Aber bei dir habe ich gedacht, boah, das, ja, logisch. Also für mich logisch, dass diese Impfung, wir kennen ja die Problematik Zwerchfell, Psoas und so weiter, was die Atmung angeht, gekoppelt damit einen maximalen Schaden und eine Problematik und ein Druckgefühl auslöst. Und dann kommt Laura mit ihren Bewegungen und versucht, diese Anatomie zurückzudrehen. Wie Banane waren für euch diese Bewegungen am Anfang? Was, wie habt ihr diese Bewegungen empfunden?
Es ging eigentlich, oder? Also ich fand bei mir, also ich hatte tatsächlich sowas in der Art auch erwartet, habe aber nicht gedacht, dass so schnell wirklich eine Veränderung auch dann zu spüren ist, ja.
War die komisch, die Bewegung? Ich meine, dieses, das zum Beispiel hoch, runter, diese runden Bewegungen. Hast du eine Problematik gehabt, dich da reinzufinden? Weil auch darauf muss man sich ja krass einlassen.
Ja. Aufs Einlassen nicht. Ich habe mir natürlich aber gedacht, ob es jetzt so Sinn macht, wenn ich jetzt 10-mal hintereinander die ganze Zeit die gleiche Übung mache, was es dann bringen soll. Aber.
Ja. Aber?
Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach drauf vertraut in dem Fall.
Geil. Wie war das für dich, Elisa, zu den ersten Bewegungen?
Also ich hatte die erste Übung ja nicht mitgemacht, da hatte Jakob mit Laura alleine erstmal angefangen und ich hatte das nur so gehört, was sie so machen und habe mich ein bisschen gewundert, was das genau ist, weil ich es auch nicht gesehen habe und dann hat sie irgendwie gesagt, den Unterkiefer bewegen und so und ich dachte, ah, okay, hört sich interessant an, aber ich konnte mir auch nichts vorstellen und dann haben wir irgendwann ja zusammen angefangen und ja, also ich habe vorher auch ab und zu mal mit meiner Mama zusammen Yoga gemacht bei einer Freundin und deswegen waren so ein paar Übungen mir schon bekannt, aber gerade so dieses Hoch- und Runtergehen und ja, auch den Beckenboden dabei und so und ja, auf diese ganzen Kleinigkeiten zu achten, die Laura ja wirklich auch sehr detailliert sagt, was ich auch sehr gut finde, weil wir beide auch gesagt haben, man denkt an so viele Sachen nicht, ja, wenn man das jetzt alleine macht. Ja, also ich fand das schon beeindruckend auch eigentlich.
Ja. Ja. Laura ist eine wundervolle Lehrerin, ne? Also ja, muss ich, ja, jetzt
auf jeden Fall.
Ja. Keine Ahnung, hört es jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber sie ist eine wundervolle Lehrerin. Also wie, es ist für mich absolut beeindruckend, wie sie sich auf die verschiedensten Menschen einlässt und die alle abholt. Das ist so eine Schwierigkeit. Egal, ob es jetzt eine Elisa ist mit 22, Jakob mit 25 oder 26 oder ein 68-Jähriger, der ein ganz anderes Leben gelebt hat. Sie bringt diese Menschen alle in den Modus, dass die da Bock drauf haben. Und dass die dann Zugang zu finden, ist ein absolutes Phänomen. Und ich kriege das ja oft mit, wenn sie Stunden gibt und ich höre das und sehe das mal beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das so auf die Art und Weise könnte.
Ja.
Und ja, auch euch hat sie da so abgeholt. Wie war das in der ersten Zeit, Jakob, was deine Symptomatik angeht, so mit dem Druck, dein Stechen in der darüber hast du ja oft berichtet, ne? Oder wenn, dass genau, du dann in so Momente kommst, wo du so ein Stechen hast in der Herzregion.
Ja.
Wie hat sich das mit den Bewegungen verhalten?
Wurde auf jeden Fall besser. Also was ich gemerkt habe, was mir eigentlich am meisten geholfen hat, war ja dann auch die Atmung.
Ja.
Also damals, wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht habe und irgendein Stechen gespürt habe, habe ich halt ganz chronisch einfach in den Brustkorb halt geatmet, relativ flach.
Woran ich mich übrigens noch erinnere, wie du am Anfang vor der Kamera standest, war durch den Mund total nervös, gar keine Ruhe, immer von links nach rechts und dann, wenn ich mit Elisa gesprochen, von vorne nach hinten gelaufen. Also du hattest so eine, das Erste, was ich zu Laura gesagt habe, so eine sichtbar krasse Unruhe.
Ja.
Okay, die Bewegung auch mit der Atmung, hast du gemerkt, dass dir das extrem geholfen hat, schon am Anfang?
Genau, ja.
Das heißt, deine Wie waren deine Nächte zu der Zeit?
Eigentlich ganz gut. Also man hat, meine Nase war frei. Ich habe jetzt keine Medikamente genommen. Ich konnte relativ gut durchschlafen auch.
Ja.
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 Das war mit der Nase, das ging auch echt verdammt schnell,
Ja,
ne?
es ging schnell, ja.
Stimmt.
Bisschen die Atmung auf natürliche Art und Weise gelernt. Und das war, keine Ahnung, ich glaube, das war, weiß ich nicht, 10 Tage, 2 Wochen oder so, hast du gesagt, ja, meine Nase ist frei jetzt.
Ja.
Und Elisa, ich sehe ja gerade noch eine Notiz. Du hast ja, was vielleicht auch noch nicht so viele Menschen durchgemacht haben, schon mal eine Gallenkolik gehabt in jungen Jahren.
Ja, stimmt, das hatte ich gar nicht erzählt.
Das kenne ich, das bei vielen Menschen, mit denen wir anfangen zu arbeiten. Nach 3 Wochen kommt dann, ja, und übrigens, ich habe auch, mir haben sie auch die Milz und die Leber amputiert. Na, übertrieben gesagt jetzt. Aber da kommen immer dann so Informationen mit der Zeit. Und bei dir waren es dann auch die Gallensteine bzw. die Gallenkolik. Erzähl mal kurz, wann das war und wie sich das für dich angefühlt hat.
Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, das war noch in der Schule, also es ist schon echt lange her. Also ich weiß nicht so ganz, woher es auch kam, aber wahrscheinlich so eine Mischung aus allem, weil auch in der Pille stand natürlich Nebenwirkungen, kann das zum Beispiel auch sein. Und es ist zwar auch bei mir in der Familie, dass meine Mama und meine Oma das haben, aber du hast ja auch gesagt, durch die ganzen Medikamente und so, die ich genommen habe, kann das natürlich das auch begünstigen. Und das war schon heftig, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war sogar beim Jakob in der Zeit und ich habe mich dann gefragt, woher die Bauchschmerzen kommen, weil es, oder vielmehr, es ist ja eher so im oberen Bereich, so direkt unter den Rippen war das bei mir. Ich dachte irgendwie, ob ich was Falsches gegessen habe oder so. Und es hat sich auch immer weiter zugespitzt und ich habe dann irgendwann meinen Papa angerufen, ob der mich abholen kann. Und ich glaube, ich habe mich sogar noch auf dem Nachhauseweg übergeben, weil ich so Schmerzen hatte. Also wenn man das noch nicht hatte, kann man das, glaube ich, sich nicht vorstellen. Das sind so eklige Schmerzen. Dann war ich auch beim Arzt und die haben das erst nicht rausgefunden und irgendwann war ich dann irgendwie noch in der Klinik, weil keiner irgendwie wusste, was ich habe. Bis ich dann einen Ultraschall gemacht habe, wo ich nüchtern war, da hat man es dann erst gesehen. Und die haben mir dann auch so Novalgientropfen, glaube ich, waren das verschrieben.
Ja.
Oder auch mein Haus. Ja,
Stärkeres
genau.
Schmerzmittel,
Oder
ja.
auch mein Hausarzt, falls es nochmal vorkommt, dass ich die halt nehmen kann, weil es hat sonst nichts gebracht. Und ja, dann hatten die in der Klinik mir Ursofalt aufgeschrieben. Das ist so ein Mittel, das die auflösen sollte, weil halt die Ärzte auch gesagt haben, sie sind noch viel zu jung. Also ich war noch nicht mal 18 zu dem Zeitpunkt. Wir können ihnen eigentlich die Galle nicht rausnehmen. Die hat ja auch eine Funktion und haben dann halt auch alle möglichen Tests gemacht und was weiß ich und haben gesagt, dass ich das nehmen soll und habe ich dann auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob es davon kam, aber nach einer Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass ich total Probleme mit dem Darm habe. Also, dass ich immer mal wieder einen sehr aufgeblähten unteren Bauch habe und der total druckempfindlich ist und total weh tut. Meine Vermutung ist irgendwie, dass es davon kommt, weil es kurz danach aufkam und diese Tabletten, die diese Gallensteine auflösen sollten, habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, was da drin ist, dass das diese Steine halt überhaupt auflösen kann.
Essigsäure.
Ja, und irgendwie habe ich seitdem auch, das hatte ich ja auch gesagt, das habe ich eben, glaube ich, nicht erwähnt, dass ich halt auch total Probleme mit dem Darm immer hatte. Also wirklich, wie eben schon gesagt, mit aufgebläht und
Gut,
ja.
dass du das jetzt sagst. Und mir wird jetzt auch das gerade. Ich erinnere mich auch daran, dass das eigentlich so mit einer der Hauptgeschichten war, weswegen wir
Ja.
darüber auch ins Gespräch gekommen sind.
Genau, ja.
Ja.
Ja, und das ist auf jeden Fall auch viel besser geworden durch die Ernährung. Also, das ist im
Ja.
Verhältnis zu vorher sind das wirklich Welten.
Ja, sehr schön. Ich meine,
Ja.
es liegt auf der Hand, ne? Die Galle ist. Kriegt ihre Flüssigkeit von der Leber und speichert die nur zwischen und gibt die in den Darm ab, um vor allem Fette und so weiter zu zersetzen. Und wenn man ja eine chronisch belastete, vergiftete Leber hat, dann ist die Galle immer in Mitleidenschaft gezogen, weil logischerweise die Galle, die aus der Leber normalerweise kommt, nicht in einem gesunden Zustand da ankommt, beziehungsweise zu wenig, beziehungsweise gar nicht mehr da ankommt. Und wenn ich zu wenig Galle im Darm habe, dann ist mein ganzer Stoffwechsel, Fettstoffwechsel entgleist und davon betroffen. Und ja, man muss sich das vorstellen, Gallensteine sind immer ein Zeichen der chronischen Übersäuerung und Vergiftung, weil eigentlich sind die positiv. Ist ähnlich wie bei einem Tumor. Der Körper versucht eigentlich nur Mineralstoffe zu binden, in die Galle zu kriegen, um die Säuren zu puffern, um die Galle vorm Untergang quasi zu bewahren, weil die kurz davor ist, den Geist aufzugeben. Das ist genauso bei Nierensteinen. Bei Nierensteinen ist es so, die bestehen ganz, ganz oft aus Calciumkomplexen, weil der Körper versucht, diese ganzen Säuren in der Niere zu puffern mit Mineralstoffen. Das Gleiche ist zum Beispiel im Brustgewebe bei Frauen. Warum haben in den letzten 20 Jahren, warum sind die Brustkrebsfälle bei Frauen so exponentiell in die Höhe geschossen? Weil die Frauen immer vergifteter und übersäuerter sind und das Gewebe quasi, der Körper versucht, dieses Gewebe wieder zu neutralisieren, indem der ganz viele Mineralstoffe da einschleust. Ganz viele, in Anführungszeichen, Brusttumoren sind einfach nur Gewebsknubbel bestehend aus Mineralstoffen. Und genauso ist das in der Galle. Und klar, bei einer Kolik, wenn Gallensteine abgehen, das ist ja eigentlich die Definition dann von einer Kolik, dass die abgehen durch die Galle, durch den Gallengang in Richtung Darm, dann wird es schwierig. Und dann ist das Ding, dann, wenn das Teil verstopft ist, dann, ja, wie du gerade beschrieben hast, hat man höllische Schmerzen.
Ja.
Und es ist unfassbar. Ich meine, du mit, schätz mal, wann das gewesen ist. Du hast die Pille schon angefangen zu nehmen, hast du gesagt, so 15, 16, 17 oder so?
Mit 15, ich glaube, das war so mit 16 oder 17, nein, knapp so.
Das ist so krank. Ich meine, eine Gallenkolik mit 16 oder 17, das muss man sich mal vorstellen. Aber dann, als wir zusammengearbeitet haben, hattest du auch noch mal so einen Anflug, wo du gedacht hast, da kommt so ein bisschen Druck rein. Ja. Und du hast gedacht, Tobi, vielleicht, ich weiß nicht, mit der Gallenkolik damals war das ähnlich. Und dann haben wir dich auf ein paar Heilkräuter gesetzt, die guten alten Bitterstofftropfen und die gute alte Mariendistel, was dir auch sehr geholfen hat.
Ja.
Wonderful. Euer Leben hat sich in kurzer Zeit auf jeden Fall krass geändert. Man muss auch sagen, jetzt bei Jakob, er hat, oder Jakob, kannst du auch selber sagen, du hast immer noch mal Momente, wo auch so ein Druck in der Brust teilweise auftritt und du teilweise dann so ein Stechen hast und dir oftmals dann auch noch Gedanken machst in den Momenten. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, das ganz aus deinem Leben zu verbannen, beziehungsweise dich komplett eins werden zu lassen wieder, was ja Heilung bedeutet, eins werden.
Ja.
Oder, ich meine, wie dein Alltag, vergleich mal kurz deinen Alltag vom, was weiß ich, Oktober 24 mit jetzt. Wie stehst du da, wie fühlst du dich, wie ist deine Gesundheit, was ist der Unterschied zu vorher?
Ja, also ich glaube, den größten Effekt, den wir spüren, jetzt mal nur auf die Ernährung bezogen, ist einfach, dass man sich vital fühlt. Also auch wenn man was gegessen hat, dass man sich einfach nicht so schlecht fühlt. Man kennt das ja von damals, wenn man was Ungesundes gegessen hat, dass man dann irgendwie träge, müde oder ja auch irgendwie schlecht fühlt, weil man ja weiß, dass es eigentlich ungesund ist, aber trotzdem hat man es ja konsumiert. Mhm. Ich glaube, dass das schon so der größte Effekt ist, dass man einfach weiß, was man isst und
Wie war das vorher, wenn du als die Zeit so akut war mit dem Druck in der Brust und so weiter, 30 Tage von einem Monat, an wie vielen Tagen hattest du Druck in der Brust und ein Stechen?
Schon viel.
Ja, schon viel. Also, wie gesagt, das ist wirklich so, 2 Tage ging es mal gut, dann war ich happy, die nächsten 2 Tage war es wieder schlecht, da dachte ich, es ist jetzt gleich vorbei.
Ja, ja. Und jetzt sind es vielleicht, ich sag, 3 Tage von 30, wo das auftritt.
Ja, ja.
Ja. Sehr gut. Natürlich haben wir auch zusammen, wir haben natürlich auch gewisse Stoffe aus der Impfung versucht auszuleiten, beziehungsweise ausgeleitet. Ich weiß, dass die ausgeleitet werden durch die Komplexe, die wir eingesetzt haben. Geheimnis. Aber klar, das ist gepaart auch mit dem, was du vorher gemacht hast, mit dieser chronischen Einnahme der Schmerzmedikamente zum Beispiel, plus 3 von diesen Supershots, ist das natürlich auch ein Prozess, den man gehen muss. Und du stehst kurz davor, den einfach abzuschließen. Jetzt kommen noch so ein paar Thematiken, können wir auch mal thematisieren, wie Gewichtszunahme. Jakob hat jetzt Angst, dass er zu dünn wird. Jakob hat jetzt Angst, dass er zu dünn wird mit dieser veganen Ernährung. Das ist auch so interessant, weil viele Menschen denken dann immer so, jetzt nehmen sie krass ab, weil einfach zu viel Ballast da ist, weil der Körper alles wegwirft, was er nicht mehr braucht. Und dann denken die Menschen alle, wirklich, Jakob, das ist nicht nur bei dir so, die denken dann, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann wiege ich im nächsten Jahr nur noch 13 Kilo. So, das würde immer so weitergehen. Aber das geht natürlich nicht so weiter. Der Körper pendelt sich auf seinem Gewicht ein. Und ja, du bist Mitte 20, ist es auch vollkommen normal, dass man diese Veränderung beobachtet und erstmal irgendwie das nicht weiß einzuordnen. Und dann habe ich Jakob gesagt, so Jakob, jetzt reicht's mir, jetzt machen wir mal ein Foto. Machen wir ein Foto im Spiegel, oberkörperfrei. Ich will halt jetzt mal sehen, was du als Spindeldürr bezeichnest. Und das ist interessant, weil wenn ich das dann sehe, denke ich, wow, krass, der steht voll im Saft. Das ist ein echt gesunder, Mitte 20-jähriger Oberkörper. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann habe ich das als Coverbild eingestellt sofort. Da habe ich Lisa gefragt, ey Lisa, was ist da los? Findest du das auch so wie Jakob? Sagt, nee, Lisa hat gesagt, den finde ich richtig sexy, den Oberkörper. Ja, deswegen Jakob, lass uns erstmal das andere komplett abschließen und dann kümmern wir uns, machen wir dich zu Schwarzenegger. Hey, das war, guck mal, wir haben eine Stunde 10 gesprochen. Ich glaube, wir könnten auch noch echt weitersprechen. Machen wir aber jetzt nicht. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Einblick für die Hörer in so eine Geschichte. Ich weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen immer sehr schätzen, diese Geschichten zu hören von Individuen wie euch. Mhm. Hut ab, großes Kompliment an das, wie ihr das, wie diszipliniert und entschlossen ihr das alles umgesetzt habt, wie ihr da mitgezogen habt. Und einfach für mich von außen schön zu sehen, was sich bei euch getan hat, wie sich all das in was Positives gedreht hat, wie wir euch von den Medikamenten runterholen konnten und wie ihr auch einfach in einem komplett anderen Zustand jetzt seid. Elisa, wie viel hast denn du eigentlich abgenommen in der Zeit? Weißt du das?
Ich glaube 5 Kilo circa. Aber bei mir schwankt das auch ein bisschen. Also zwischen 2 Kilo oder so. Sehr unterschiedlich. Mhm.
Ja, wenn du jetzt wieder anfängst mit den Big Macs, dann wird's wieder schwanken. Hey, danke, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt.
Ja, sehr gerne.
Und Jakob, ich komme darauf zurück mit den Schuhen. Ich will jetzt auch so ein paar Jakob-Schuhe haben. Und Laura auch direkt mit ein paar Kicks. Ein paar Air Max. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die Folge, die wird auf jeden Fall spätestens morgen online gehen, denke ich. Ich glaube, das Gespräch war richtig, richtig gut. Alright, macht euch einen schönen Tag. Wir hören uns sowieso in den nächsten Tagen.
Ja.
Ja.
Alright, tschüss ihr zwei. Ciao. Bon appetit, let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food.